Ja, Bruder Krebs hat diese Themen, diese fünf Abende überschrieben mit dem Gedanken, der bessere oder der beste Weg. Und ich möchte uns jetzt den Text auch vorlesen. Es gibt Lebenssituationen, die uns veranlassen, nach dem besten Weg zu suchen, weil wir ihn immer wieder dringend brauchen, versuchen wir ihn durch Nachdenken zu erkennen oder auch zu erbeten. Die Menge-Übersetzung sagt in dem Psalm 25, Vers 12, dem Gottesfürchtigen zeigt er den Weg, den er erwählen soll. Hier wird uns deutlich gesagt, dass wir den besseren oder besten Weg immer bei Gott suchen sollen. Paul Gerhardt singt, Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Wir aber müssen uns für den besten Weg entscheiden und willig sein, ihn im Glauben zu gehen. Der Herr erwartet unseren ganzen Gehorsam und ist bereit, ihn zu belohnen. Nun, das erste Thema für heute Abend ist der Weg zurück zu Gott. An dem Dienstag dann morgen der Weg der Gerechtigkeit und Wahrheit. Am Mittwoch der Weg des Friedens. Am Donnerstag der Weg des Gebets und der göttlichen Aussaat. Und am Freitag der Weg der Seligkeit. Wie wir sehen, wird es an allen fünf Abende um einen Weg gehen. Und der erste Weg für heute Abend ist der Weg zurück zu Gott. Und ich möchte zuerst so auf den Gedanken eingehen, der Weg zu Gott, wie Bruder Krebs jetzt auch diese Punkte jetzt auch niedergeschrieben hat. Erstens, der Weg zu Gott, das ist wirklich der beste Weg. Und er zitiert ja Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Herr Jesus ist im Gehorsam auf diese Erde gekommen. Er hat den Willen des Vaters erfüllt. Und Gott hat alles getan, alle Voraussetzungen erfüllt, damit wir persönlich den Zugang doch zu dem Vaterherzen auch haben. Gott hat seine Seite erfüllt, aber es gibt auch die Seite, die der Mensch erfüllen muss. Und das ist die zweite Schriftstelle, die angeführt ist, Hebräer 11, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott ruft jetzt die Menschen und der Mensch von seiner Seite, und das ist der Weg Gottes, er muss diesen Ruf wirklich im Glauben annehmen. Und dann hat sich Gott bezeugt mit so vielen Verheißungen, dass er diejenigen lohnen wird, die wirklich nach ihm fragen, die ihn aufrichtig auch suchen. Der zweite Gedanke ist, der Weg zu Gott ist ein lohnender Weg. Ein Weg, der zum Leben führt, wo Gott uns neues Leben gibt, aber auch ein Weg zu einem ewigen Leben. Und das beschreibt der Apostel Paulus im Korintherbrief, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieb haben. Es ist etwas, was vor uns liegt. Aber Gott segnet nicht nur, wenn wir hier schon auf Erden in seine Nachfolge treten, sondern er möchte uns auch das ewige Leben geben. Und wir können uns als Bibelleser nur So gewisse Vorstellungen machen, wie es tatsächlich dann im Himmel sein wird, aber es wird so sein, dass wir es ja mit unserer menschlichen Zunge gar nicht so schön beschreiben können. Und darum, der Weg zu Gott ist nicht nur der beste Weg, sondern er ist auch ganz praktisch gesehen der lohnendste Weg für uns Menschen. Wer ihn ablehnt, der verliert die höchsten Gewinne seines Lebens. Die Menschen sind doch heutzutage eigentlich so auf den Gewinn aus. Und doch, aus göttlicher Sicht, gehen sie an dem höchsten Gewinn ihres Lebens vorbei. Es gibt einen Artikel, Menschen sterben, ohne gelebt zu haben. Da sagt, dass sie viele eigene Wege erwählten, viele Länder der Welt durchreisten, aber den Weg zu Gott kannten sie nicht. Und im Himmel werden diese Menschen bedauerlicherweise fehlen. Sie werden nicht eingehen, weil sie den Weg, den Gott festgelegt hat, den haben sie nicht eingeschlagen. Und dann der dritte Punkt, wer Christus predigt, der predigt zugleich auch den einen besten Weg zur Seligkeit. Es ist nämlich nicht so, und das müssen wir an dieser Stelle unterstreichen, es ist nicht so, wie das Zitat sagt, dass viele Wege nach Rom führen, dass wir durch jede Religion irgendwie ja Zugang zu Gott haben, dass wir selig werden, sondern es gibt nur den einen Weg. Und darum auch, wer Christus predigt, wer das wahre Evangelium predigt, der predigt den besten Weg zur Seligkeit. Und nun der zweite Gedanke, der Weg zurück zu Gott. Und wenn wir hier diesen Gedanken betrachten, so müssen wir doch sagen, was heißt eigentlich zurück? Der Mensch hat sich irgendwo von Gott entfernt und jetzt fordert Gott ihn auf, den Weg wieder zurückzunehmen zu Gott. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, wie weit haben wir uns von Gott entfernt? Natürlich ist es so, dass wir wieder bei Adam und Eva anfangen können und sagen können, ja, die Sünde, sie trennt uns von Gott, die Sünde, die ist zu allen Menschen hindurchgedrungen. Das ist alles so. Aber die Frage ist ganz, ganz praktisch für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, für unser Volk, haben wir so einen Indikator, haben wir bestimmte Punkte, wo wir sagen können, lebt ein Volk, naja, doch nahe bei Gott, sucht es, Gottes Willen zu erfüllen, oder hat sich ein Volk von Gott weit entfernt? Und meine Frage war, wie weit haben wir uns als Gesellschaft von Gott auch entfernt? Nun, ich möchte einfach ein paar Punkte in der Kürze einfach sagen. Ein Kennzeichen eines Jüngers Jesu, eines Kindes Gottes ist, dass wir, wenn wir in die Nachfolge treten, dass Gott uns Frieden in unsere Herzen gibt. Friede im Herzen, das bedeutet, auch wenn jeder den Weg einschlägt, auch Friede in der Familie. Und das bedeutet wiederum, dass es Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, Auswirkungen auf das ganze Volk. Frieden, tiefen Frieden, die Gott uns persönlich geben möchte. Und so ein Friede, der verändert die Menschen. Er verändert die Gesellschaft, weil in dem Miteinanderleben, in dem Zwischenleben miteinander, ist es ein großer Unterschied, ob du einen friedfertigen Menschen hast oder ob du einen Menschen hast, der auf Streit aus ist. Und wenn wir allgemein in die Gesellschaft reinschauen, dann sehen wir, dass viel Unfriede da ist, dass Konflikte da sind, dass Spannungen zwischen den Menschen da sind, dass Streit da ist, dass auch durchaus auch unter den Völkern auch Kriege da sind. Wenn wir so allgemein auch reinschauen, was die Menschen auf unserer Erde auch bewegt. Und so können wir sagen, wir haben uns als Menschen weit von Gott entfernt. Weit von Gott entfernt, weil die Sünde, sie regiert die Menschen. Und das, was ich aufgezählt habe, diesen Unfrieden, der Streit, das sind einfach die Folgen auch der Sünde. Und doch wissen wir, da wo Not ist, da wo Elend, da wo Krieg vielleicht ist, da sind wiederum Menschen eher geneigt, auf das Wort Gottes zu hören, sich dem Wort Gottes, dem Reden Gottes auch zu öffnen. Das haben auch einige Brüder berichtet, die jetzt auch in der Ukraine waren und dort auch unter den Menschen missioniert haben und haben berichtet, dass Menschen dort offener sind, wenn das Evangelium gepredigt wird. Und so können wir wiederum sagen, dass eine Not, sie treibt die Menschen wiederum zu Gott. Es ist sozusagen eine Möglichkeit, wo ja, Gott zu den Menschen redet und sie den Weg auch zurück zu Gott auch finden. Nun hat mich ein Gedanke beschäftigt, was ist eigentlich mit uns in dem westlichen Europa? Wir haben seit 73 Jahren Frieden. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, dass die Geschichtsschreiber ja davon erzählen und sagen, das ist die längste Friedensperiode, die man so kennt in Europa. Die längste. Und ich habe mir bloß so Gedanken gemacht, versteht mich jetzt richtig bildlich gesprochen. Wir schätzen es einerseits so sehr, dass es für uns so selbstverständlich geworden ist, aber ist hier vielleicht nicht auch eine List Satans drin? Und das meine ich insofern. Satan hat den Menschen den äußeren Frieden gegeben. Den äußeren Frieden und hat sozusagen ein gewisses Abkommen gemacht und hat gesagt, oder die Menschen sozusagen haben festgestellt, naja, wenn wir äußerlich irgendwie um den Frieden uns bemühen und wenn wir uns einigen, dass wir den Handel treiben, dass wir versuchen, sozusagen wirtschaftlich auch weiterkommen, das wird eigentlich uns allen zugutekommen. Der Wohlstand, der wird vermehrt, wir werden alle sozusagen davon profitieren. Und so hat der große Aufbau nach dem Krieg angefangen. Und Gott hat dem Menschen doch auch Fähigkeiten gegeben. Er hat ihm Weisheit, er hat ihm Geschicklichkeit gegeben. Und so haben wir Innovationen erlebt, wo Menschen Sachen ausgedacht haben, die wirklich zum Besten der Menschheit sind. Und so sind so viele Sachen erfunden worden und das trägt alles dazu bei, dass unser Wohlstand, er wird vermehrt. Der Mensch trachtet eigentlich nach dem, was ihm irgendwie Gewinn einbringt. Ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen, so mit einem Geschäftspartner und der hat mir eigentlich so sehr treffend, fand ich, beschrieben, sagt er, wie läuft es bei uns in Deutschland? Wenn man das auf den Punkt bringen möchte, sagt er, dann wird eigentlich, also wirtschaftlich gesehen, eigentlich nur das gemacht, was einem persönlich Gewinn bringt, was einem persönlich sich wirklich lohnt zu machen. Das macht man und man geht dabei an die Grenze auch der Legalität, das heißt an die Grenze der bestehenden Gesetze und versucht auch da wirklich an der Grenze zu gehen. Das bedeutet, man sucht Steuerschlupflöcher, man sucht irgendwo schwarz zu arbeiten. Ja, das heißt, die Gesetze, die gegeben sind, irgendwie zu umgehen. Warum? Weil das Herz, es wird eigentlich nie satt. Es wird nie satt, es möchte einfach immer mehr. Es möchte immer mehr auch raffen. Und so vergrößern wir uns einerseits unseren Wohlstand, uns geht es einerseits auch immer besser. Und auf der anderen Seite, Geschwister, trägt es kaum eigentlich dazu bei, dass die Menschen glücklich werden, sondern die Menschen werden getrieben von Sorge, von Angst der Zukunft. Sie sorgen sich, was jetzt wieder kommt. Man macht sich Gedanken, ja, der Aufschwung, der geht schon über 10 Jahre jetzt und man weiß so, es geht nicht lange. Das heißt, irgendwann mal kommt wieder der Abschwung und man macht sich Sorgen. Die Unzufriedenheit wächst. Man versucht dann hier und da wieder irgendwie Reformen zu machen. Aber wenn wir uns wirklich eingestehen, und das können wir durch jede sozusagen gesellschaftliche Schicht einerseits nehmen, wir können die politische Sphäre nehmen, wir können die wirtschaftliche Elite nehmen, wir können unsere Bildung nehmen. Es geht nicht darum, was Gott uns in seiner Bibel hinterlassen hat, sondern es geht einfach darum, dass wir persönlich unseren Gewinn steigern. Wir machen nur das, was uns persönlich sozusagen am besten tut. Wir fragen nicht mehr nach Gott. Und ich habe ein Zitat gelesen, das hat mich bewegt. Der Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn hat wohl es gesagt. Und er sagt so, aller Kampf gegen Missstände ist Symptombehandlung und nicht Wurzelbehandlung des Übels. Wir haben Gott vergessen. Und Geschwister, es ist wirklich so, wir haben vergessen, dass wir als Gesellschaft von dem Segen Gottes abhängig sind. Wir haben vergessen, jeden Tag Gott zu bitten, dass er unser tägliches Brot geben soll. Wir haben vergessen, ihm für unsere Gesundheit zu danken, für die Arbeitsstelle, für den Frieden im Lande. Wir haben es vergessen. Aber es ist so schön, dass es eine Hoffnung gibt. Obwohl wir Gott vergessen haben, hat er seines Geschöpfes, hat er uns sozusagen nicht vergessen. In Apostelgeschichte 17, Vers 30 heißt es, jetzt gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das ist sein Wille, dass die Menschen zurückkehren zu Gott. Und wir wollen beten, und da sind uns 2 Punkte aufgeführt, dass den Menschen unserer Zeit der biblische Heilsweg ernsthaft gepredigt werde, damit sie den Betrug der Sünde erkennen und gerettet werden. Und zweitens, um die klare und tiefgehende Erkenntnis der rettenden Heilswahrheit. Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die erste Bitte, Geschwister, geht an Menschen. Da heißt es so, dass den Menschen unserer Zeit der biblische Heilsweg klar und deutlich, ja, gepredigt wird. Und ich habe mich gefragt, wer ist hier gemeint? Natürlich können wir sagen, das ist eine Aufgabe der Prediger, die müssen es machen. Aber ist es nicht so, dass Gott es von uns, einem jeden Einzelnen, erwartet, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir unser Licht leuchten lassen sollen, dass wir durch unseren Wandel den Menschen predigen und wie jemand gesagt hat, wenn nötig ist, auch mit Worten. Wir sind hier alle gefordert, das klare Evangelium den Menschen an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, ja, zu predigen, es zu zeigen, im praktischen Leben auch zu beweisen. Und die zweite Bitte, sie geht jetzt wirklich um diejenigen, die von Gott abgewichen sind, um die klare und tiefgehende Erkenntnis der rettenden Heilswahrheiten. Und das ist so ein Punkt, der mich auch bewegt, denn wir haben noch eine weitere Not oder eine weitere Liste, möchte ich mal so sagen, Satans. Den Menschen geht es nicht nur gut, sondern man predigt allgemein in den Kirchen. Ich möchte so ganz allgemein sagen, wenn du in einer Kirche Mitglied bist, wenn du dich vielleicht als Kind getauft hast, so, dann hast du Eingang in den Himmel. Und Menschen kümmern sich darum nicht, um Gott. Sie kümmern sich nicht um seine Gebote, sondern sie haben sozusagen doch die Zusicherung. Und das ist die große Not, dass eigentlich Menschen verführt werden, dass der klare Weg ihnen eigentlich gar nicht doch gezeigt wird. Und der Gedanke ist, wenn sich ein Volk von Gott entfernt, wenn ein Volk Gott vergisst, dann macht Gott eins, dass er mahnt, dass er Menschen schicken möchte, der warnend eingreift, dass er Menschen gebrauchen möchte, um die Menschen aufzurütteln. Aber irgendwann mal, und das können wir durch die ganze Bibel hindurch betrachten, kommt für Gott auch ein Punkt, wo er sagt, so ein Verhalten, es hat auch Konsequenzen. Und dieser Gedanke, er hat mich eigentlich zutiefst bewegt. Wir könnten einerseits sagen, gut, wenn sich jemand sozusagen aufmachen muss und den Weg zurück zu Gott nehmen muss, so, es betrifft ja nicht uns. Es sind doch all die anderen. Wir sind sozusagen bildlich gesprochen in der Arche drin und die sich retten müssen, das sind doch die anderen. Aber ein Gedanke, der mich beschäftigt hat, und ich denke, die älteren Geschwister werden das hier bestätigen, wenn Gott ein Unheil, wenn Gott eine Not über ein Volk bringt, dann sind die Kinder Gottes von den äußeren Umständen genauso betroffen. Ob es der Zweite Weltkrieg ist oder andere Schicksale, da sind die Kinder Gottes genauso betroffen. Und das ist so ein Gedanke, wenn wir hier diese zwei Bitten haben, dass wir einerseits bitten sollen, dass der klare Weg des Heils gepredigt werden soll, und auf der anderen Seite, dass wir um Menschen, wisst ihr, nicht nur einfach sagen sollen, Gott, hilf doch einfach den Verlorenen, sondern der Herr Jesus hat mal so gesagt zu Menschen, die ihn sozusagen zur Kreuzigung begleitet haben, weint nicht um mich, sondern weint um euch und um eure Kinder. Wir wissen natürlich nicht, was in Zukunft kommen wird, aber wenn wir das Ganze biblisch, ganzheitlich betrachten, so möchte ich sozusagen mit den Bitten, die uns hier auch niedergeschrieben sind, einfach den Gedanken mitgeben, es geht eigentlich um viel, viel mehr, als nur zu sagen, okay, wir freuen uns und die anderen, die müssen noch dazukommen. Sondern, dass Gott uns eine Seelenbürde auf die Herzen legen möchte, dass wir um Menschen ringen, dass wir um Menschen, ja, wie der Herr Jesus selber sagt, weinen, dass diese Menschen doch erkennen möchten, den Betrug der Sünde, den Betrug Satans, den Betrug auch der falschen Propheten und wirklich zu Gott auch kommen. Der Weg zurück zu Gott. Und Gott möchte uns segnen im Nachdenken, und wenn wir jetzt uns auch niederknien, so lasst uns bitte ja auch kurz beten, damit möglichst viele sich auch am Gebet beteiligen. Wir knien uns hin.